Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerald Polzer. Mein heutiger Gast ist der Performance-Künstler und Intendant Peter Kovacs. Ich freue mich sehr, ihn bei mir begrüßen zu dürfen. Und ich würde eingangs sagen, wir kennen uns ja schon sehr lange, dass wir, glaube ich, am besten beim freundschaftlichen Du bleiben.
Ja, lieber Gerald, das Du nehme ich natürlich gerne an und sage herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf ein sicher schönes Gespräch.
Lieber Peter, ich würde gern anfangen bei deiner glorreichen Vergangenheit als Künstler. Du hast ja das Performance-Duo Plus Minus zusammen mit Marius Stucklich gemacht. Und das war eine wirklich faszinierende Art, euch zuzusehen bei eurer Kunst, diese Motorenmenschen-Geschichten. Erzähl einmal, wie ist es dazu gekommen und wie weit hat dich das in die Welt hinausgeführt? Wie viele Auftritte hast du da gehabt? Was ist da passiert?
Ja, ursprünglich komme ich ja aus der klassischen Pantomime. Das heißt, ich bin in den 80er Jahren, habe ich Theaterwissenschaft einerseits studiert in Wien und habe mich immer schon für die nonverbale Theaterkunst und Spielkunst interessiert. Und im Rahmen der Ausbildung unter anderem bei Samuel Molcher und Walter Samuel Bartosek, die auch meine Professoren seinerzeit waren, habe ich diverse Kurse und Seminare belegt bei den beiden. Das heißt, als klassische Pantomime in den 80er Jahren.
Also genau. Du hast wirklich sehr berühmte und große Lehrer gehabt.
Das ist richtig, ja, die man heute natürlich immer noch kennt, ja. Sind Koryphäen auf ihrem Gebiet nach wie vor. Ja, und in diesem Zusammenhang, damals natürlich jung und ungestüm, hätte ich jetzt fast gesagt, habe ich mir sofort zugetraut, selber Kurse zu geben. Das heißt, mein Wissen sofort auch weiter zu vermitteln. Mhm. Und habe dann Kurse angeboten, Pantomime-Kurse. In meiner Heimatstadt in Welstern. Und siehe da, Marius Stuchlik, der dann mein Partner geworden ist im künstlerischen Bereich, war einer meiner ersten Schüler. Und da hat die Chemie sofort gepasst. Und ja, wir haben sofort eigentlich auch angefangen, öffentliche Auftritte zu machen. Die Zeit war einfach extrem optimal damals für uns jetzt rückblickend betrachtet.
Wann war das circa?
Das war Mitte, Ende der 80er Jahre, 1980er Jahre. Und dann 1991, um ganz genau zu sein, am 1.1.1991 haben wir dann das Pantomime-Duo Plus Minus gegründet. Plus Minus kann man auch vielleicht kurz dazu sagen, um ein Geheimnis zu lüften. Warum Plus Minus? Erstens haben wir nach einem Namen gesucht, der sozusagen international top zu verstehen ist. Zwei Charaktere, Plus und Minus, die sich ergänzen und ohne einander nicht können sozusagen. Das andere ist natürlich, und das war aufgelegt, unsere beiden Vornamen ist Peter und Mario, PM, also Plus, Minus, ja. Somit auch sofort die Zuteilung, wer ist was, hat sich dann sofort wunderbar ergeben. Ja, und mit diesem Pantomime-Duo waren wir dann tatsächlich weltweit unterwegs. Das war eine wirkliche schöne Erfolgsgeschichte. Wir haben uns ganz klar positioniert und dargeboten sozusagen als Künstler in einer Form, die es in der Form eigentlich damals noch nicht gegeben hat. Das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen visuell gesehen optimale Kostüme. Das heißt, wir haben uns Kostüme schneidern lassen aus Lack und Latex. Das war damals in den Anfang der 90er Jahre noch wirklich ein Hingucker. Haben beide unsere langen Haare abrasiert und uns beide Glatzen geschoren, haben dann auch den Kopf sozusagen geschminkt, haben in etwa die gleiche Statur und Größe gehabt.
Ja.
Haben wir nach wie vor, muss man sagen. Und ja, und so ist es eigentlich relativ schnell gegangen. Wir waren dann bei der großen Chance im ORF zum Beispiel und verschiedenen Formaten sind wir sofort eingeladen worden. Und daraus, man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, ohne Internet und so weiter, rein durch Mundpropaganda und tolle Kontakte über diverse Agenturen haben wir dann über den Regisseur damals einer ORF-Sendung, haben wir den Kontakt gekriegt nach Amerika. Und da sind wir dann eigentlich ein paar Monate nach unserem ersten Auftritt in Österreich haben wir dann bereits Engagement gehabt in New York. Und dann ging es eigentlich steil bergauf.
Ja. Mhm. Und ihr seid, kann man ja sagen, richtige Kunstfiguren geworden. Nicht? Also mit diesem Outfit, mit der Glatze, mit dem Kostüm und dann mit dieser ganz speziellen Art, sich zu bewegen. Mhm. Das war ja, wie soll man das so als Außenstehender sehen, wie wirkt das dann, also auf einen persönlich, als Künstler?
Ja, wir haben versucht, das natürlich von der künstlerischen Seite auch eine Story zu erzählen, und die beiden Figuren waren eigentlich Botschafter aus der Zukunft, hätte ich jetzt gesagt. Natürlich mittlerweile sehen wir, dass uns die Zukunft eingeholt hat, Stichwort KI und so weiter. Ja. Und wir haben das damals eigentlich, diese Kunstfiguren, diese Maschinenmenschen, in Perfektion versucht darzustellen. Wir haben uns vollkommen synchron bewegt. Wir waren getaktet, und das war natürlich eine ziemlich tolle Geschichte. Auch die Musik haben wir selber gemacht. Ja. Elektronische Musik verwendet, die wir selber eingespielt haben. Also es war eine runde, tolle Sache. Nonverbal, dadurch haben wir sofort auch internationale Engagements gehabt, haben keine Sprachbarrieren gehabt.
Ja.
Also war großartig. Apropos Sprachbarrieren, bei unseren Auftritten in China zum Beispiel.
Ja.
Wir haben dann auch eine Agentur gehabt in Shanghai. Da waren wir einige Male auch in China, unter anderem auch in Shanghai, wie gesagt. Und da haben wir einen Dolmetscher gehabt, der natürlich nicht für die Sprache zuständig war, weil unsere Performance nonverbal ist, aber er hat uns Tipps und Hinweise gegeben von der Körperhaltung und von der Handbewegung, weil natürlich viele Handzeichen und viele Bewegungen der Arme in China und in Asien was anderes bedeuten als in Europa. Und das war höchst spannend für uns eine tolle Erfahrung.
Ja, also ihr habt faktisch dann die Bewegungsabläufe verändern müssen, um nicht in irgendeiner Form anrüchig zu sein oder
ja, genau, das einerseits und andererseits haben wir ja Geschichten erzählt, verbal, sozusagen den Inhalt der Geschichte auch dementsprechend transportieren zu können, haben uns da dementsprechend auch an den verschiedenen Ländern ein wenig angepasst. Auch in arabischen Ländern war es ähnlich, da ging es wieder um ganz andere Bewegungen. In Dubai zum Beispiel waren wir einige Male, also hochspannend. Oder Moskau auch ähnliche Sache. Da haben wir uns immer wirklich intensiv auch vorbereitet. Man glaubt es kaum. Also auch nonverbal, sprachliche, wenn man so will, nonverbale Unterschiede. Ja.
Hast du das eigentlich, könntest du jetzt noch auftreten? Also hast du das irgendwie verinnerlicht? Es heißt immer, Radfahren verlernt man nicht oder Ähnliches. Und wie ist das bei dieser doch eher komplexen Form der Bewegung?
Ja, es ist interessant, dass du das fragst, weil wir haben ja dann nach 30 Jahren haben wir praktisch unsere Kostüme sprichwörtlich an den Nagel gehängt. Das heißt, diese Kunstfiguren, die wir erschaffen haben, haben wir dann auch sozusagen ad acta gelegt. Aber gerade gestern zum Beispiel hatte ich einen Anruf von einer Agentur aus Düsseldorf, mit dem wir auch sehr viel gearbeitet haben, und die wollten uns wieder engagieren. Wir machen natürlich nichts mehr. Das ist wirklich ad acta gelegt. Wir wollten selber den Zeitpunkt bestimmen, wann es vorbei ist. Aber auf deine Frage zurückzukommen, vom Kopf her und von der Taktung, vom Gefühl her, könnte man sicher noch. Nur natürlich, es ist körperlich schon sehr anstrengend, die Vorbereitung. Und wir sind natürlich jetzt seit einigen Jahren, also genau gesagt seit 5 Jahren, nicht mehr im Training. Und von daher würde ich mich jetzt ad hoc nicht mehr auf die Bühne stellen. Man müsste natürlich wieder hart dran arbeiten. Es ist wirklich auch eine Körperspannung und eine Sache, die auch körperlich vorbereitet gehört.
Also ich würde jetzt ein bisschen eingerostete Maschinen darstellen.
Vermutlich. Menschlicher.
Gut. Ja, das war also einmal der Teil oder die Zeit als aktiver Künstler. Und du hast ja dann 2005 in Wels begonnen mit dem Wels Arkaden Kultursommer als Intendant. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du faktisch den Schritt gewagt hast vom aktiven Künstler hinter die Bühne sozusagen in die Bühnenorganisation und Theaterorganisation?
Ja, das war für mich eigentlich ganz eine interessante Entwicklung. Im Hinterkopf habe ich das schon lange gehabt. Wir waren bei vielen großen Veranstaltungen damals eben als Künstler gebucht und Teil der Inszenierungen, zum Beispiel im Ronnacher in Wien oder im Theater an der Wien oder im Raimundtheater. Waren wir Teil der Inszenierungen von größeren Produktionen, und mich hat da immer schon wahnsinnig interessiert die Arbeit der Regisseure zum Beispiel oder die Arbeit der Bühnenmeister oder das gesamte Gefüge zu beobachten, wie eine Veranstaltung oder eine gute Abendveranstaltung eigentlich top über die Bühne läuft und über die Bühne gebracht wird. Mir hat das ganze Konzeptionierung und Vermarktung auch interessiert, und so habe ich mich immer schon gesehen eigentlich so als Zwischen Bindeglied eigentlich. Mir hat das wahnsinnig fasziniert. Andere Künstlerkollegen sind in den Pausen draußen gestanden, haben geraucht. Ich habe meine Zeit verbracht mit Teambesprechungen mit den Regisseuren und mit dem Bühnenmeister, weil mir das wahnsinnig fasziniert hat. Und ich habe immer schon gewusst, irgendwann wird es passen, dass ich sozusagen hinter den Vorhang gehe und anderen die Bühne bereite. Und dann war mir eben sehr viel eingeladen als Künstler seinerzeit diversen großen Festivals. Und richtig Klick gemacht hat, da waren wir einige Jahre hintereinander im Klagenfurt engagiert, da gibt es so einen Altstadt-Kultursommer in verschiedenen Plätzen und auf verschiedenen Plätzen und in verschiedenen Innenhöfen der Stadt. Und da waren wir als Künstler, als Pantomime-Duo engagiert und da gab es so einen großen Gemeinschaftsraum, Garderoben für alle Künstler, die da teilgenommen haben, was sehr professionell organisiert war, diese Veranstaltungsreihe. Und da haben wir sehr viele Künstlerkollegen aus Oberösterreich und auch aus Wels getroffen. Da haben wir gedacht, und alle haben gesagt, das ist interessant, wir treffen uns immer irgendwo auf der ganzen Welt sozusagen, aber in Wels, in der Originalheimatstadt, gibt solche Dinge nicht. Und da hat es bei mir Klick gemacht, dann nach Hause gekommen und habe da ein paar Dinge mir überlegt, habe dann mir diverse Hinterhöfe und Arkadenhöfe in der Welser Altstadt angeschaut und festgestellt, habe mir Veranstaltungspläne angeschaut und habe gesehen, dass eigentlich Juli, August kaum Veranstaltungen sind in Wels. Und dann habe ich eben das Konzept entwickelt, so einen Arkadenhof-Kultursommer zu machen im Kleinkunstbereich und bin dann einfach unbedarft zu den Entscheidungsträgern respektive zum damaligen Bürgermeister gegangen und habe ihm das vorgeschlagen. Der hat gesagt, super, das ist eine tolle Idee, aber es gibt kein Geld, kennen wir, aber ja, sozusagen wir würden dich sozusagen alles, was dahingehend betrifft, unterstützen mit der Location und mit Manpower war damals möglich, dass man mich einfach unterstützt hat mit diesem Konzept. Und so haben wir einfach angefangen und bin ins kalte Wasser gesprungen. Ja.
Es waren ja die Arkadenhöfe waren ja wunderbar. Also vor allen Dingen, dass der Hauptspielraum war ja Renaissancehof oder ist ein Renaissancehof, der wirklich sehr pittoresk ist und eine ideale Plattform für Kleinkunst und Theater und Musik.
Genau, und da haben wir wirklich eine sehr erfolgreiche Serie gemacht, insgesamt 15 Jahre lang, in Hochsommermonaten, über 30.000 Besucher in Summe. Ich habe dann ja in diesen Arkadenhöfen und in einem ganz speziell habe ich dann fix diese 2 Monate eine Bühne reingebaut, habe dann eine Überdachung gemacht, um auch eben sozusagen regensicher zu sein. Wir konnten jetzt rückblickend betrachtet jede Veranstaltung spielen, auch bei Sturm und Regen und Gewitter. Also es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Im Kleinkunstbereich, Fassungsvermögen 140 Personen, wirklich schöne Zeit im Hochsommer in der Innenstadt, in Arkadenhöfen, Kunst anzubieten und Veranstaltungen zu machen als Festival. Ja.
Und kannst du dich in den 15 Jahren erinnern an besondere Highlights oder also was dich da wirklich nachträglich noch beeindruckt hat oder sagst, das ist unvergesslich faktisch?
Ja, im Grunde genommen ist es die Gesamtheit eigentlich. Für mich ist es so ein mein erstes Baby sozusagen als Veranstalter und als Intendant und somit sehe ich eigentlich die Gesamtheit der Veranstaltung. Ich denke da sehr, sehr gerne zurück und freue mich auch dieser Tag. Erst hat mir wieder jemand angesprochen, dass das so toll war und so eine schöne Zeit und da freue ich mich natürlich, dass es insgesamt so viele positive Eindrücke hinterlassen hat. Wir waren eine Auslastungsquote von 80-90% haben wir immer gehabt. Und das sind Fakten, die eigentlich wunderschön sind. Natürlich viele schöne Begebenheiten, auch Backstage mit Künstlern, mit Künstlerinnen, mit dem Publikum. Die Interaktion war sehr wichtig.
Ja, es war sehr intim und direkt eigentlich, der Kontakt zwischen Bühne und Zuschauern. Und
da habe ich einmal mehr in diesen, ich hätte jetzt fast gesagt, in meinen Lehrjahren als Veranstalter und als Intendant habe ich festgestellt, dass diese Kunstsparte und diese Nähe zum Publikum, dass mir das wahnsinnig gefällt. Wie so oft habe ich festgestellt, es gibt eigentlich im Veranstaltungsbereich und auch im Kulturbereich, meiner Meinung nach, gibt es 2 Varianten, die ich wahnsinnig faszinierend finde. Das eine ist auf der einen Seite die ganz großen Veranstaltungen, also die wirklich großen. Ich denke da jetzt im Showbereich zum Beispiel an Cirque du Soleil und so weiter, wirklich in seiner Gesamtheit einfach nur beeindruckend. Und auf der anderen Seite das ganz kleine, feine. Wenn man genau hinschaut bei Cirque du Soleil oder bei diesen großen Shows, wird man feststellen, dass es auch kleine Sachen sind, die halt professionellst und perfektest auf groß gemacht werden.
Genau,
und mich fasziniert dann sozusagen das Kleine, Feine, das Intime. Mhm. Und für mich gibt's dazwischen kaum was. Und ich habe mich halt dafür entschieden, und so ist mein Weg, mich für das Kleine, Feine zu entscheiden. Und das habe ich bei diesen intimen Arkadenhof-Veranstaltungen gesehen und dass das bei dem Publikum und auch bei den Künstlern, die sonst auf großen Bühnen auftreten, sehr geschätzt wird, diese Nähe zum Publikum und diese Intimität.
Mhm. Ja, da kommen wir zu deiner jetzigen Wirkungsstätte, dem Theater Kornspeicher. Das Theater hat ja eine lange Tradition. In Wels ist ein wunderbares Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, glaube ich.
Genau, ja.
Mit einer Bühne, die aufgebaut ist wie ein Amphitheater.
Richtig.
Und eben wiederum die extreme Nähe zwischen Bühne und Publikum und diese, wo der Funke auch gleich überspringt zwischen Künstlern und dem Besucher. Wie schaut's da aus mit dem Programm? Was ist da deine Vorstellung? Was ist da deine Idee als Intendant? Wie bespielst du diese Bühne?
Ja, wie du richtig sagst, dieses Theater Kornspeicher ist natürlich auch ein Kleinod. Es ist eine einzigartige Bühne, hätte ich schon fast gesagt, in unseren Breiten auf jeden Fall. Auch hier diese Nähe zum Publikum und diese Feinheit, die man hier rausarbeiten kann, auch die Künstler, das ist faszinierend und das Publikum ist da immer sehr, sehr angetan. Von der Bespielung her ziehe ich natürlich meine besondere Liebe zur Kleinkunst hier weiter fort. Das bietet sich natürlich an in diesem wunderbaren Haus. Wie so oft, diese Location, wenn man es heute im Neusprech sagt, dieses wunderbare Haus, wie so oft, man muss mit dem Gebäude und mit den Gegebenheiten arbeiten. Ich kann in so ein kleines Theater nicht ein großes Bremborium reinbauen, sondern ich muss mich auf das Keep it simple beschränken. Und das ist kein Muss, sondern es ist ein Geschenk in Wirklichkeit. Für mich als Veranstalter, als Intendant oder als Leiter des Hauses, aber auch fürs Publikum, für die darstellenden Künstlerinnen und Künstler. Und dementsprechend geht es um Kleinkunst im weitesten Sinn. Aber, und das ist natürlich auch eine Besonderheit in diesem Haus, geht es mir besonders jetzt um die Kinder und um die Kleinkinder.
Genau, ich habe
das hat sich besonders herauskristallisiert, ja. Genau. Also 80% der Vorstellungen sind jetzt eigentlich maßgeschneidert für Kinder und auch Kleinkinder. Also ab 2,5, 3 Jahre. Das hat auch eine lange Tradition mit diesem Haus. Das Haus wurde praktisch, wie du richtig sagst, kommt aus der Renaissance, also wurde es da erbaut. Und in den 1960er Jahren war dieses Gebäude eigentlich bekannt in Wels als Kasperlhaus. Das heißt, da wurde nur Kasperltheater drinnen gespielt und viele Altvordere in unserem Breiten kennen dieses Theater noch als Kasperlhaus. Naja, da liegt es auf der Hand, dass man nicht gegen so ein Image arbeitet, sondern das aufgreift. Und somit habe ich jetzt praktisch einmal im Monat zwei Vorstellungen mit Kasperltheater. Klassisches Kasperltheater und die Kinder lieben das. Der Kasperl, den Würstel, kann einfach keiner umbringen. Das ist einfach eine Figur, die sensationell funktioniert und die immer wieder Freude bereitet.
Und auch eine analoge Antwort auf die totale Digitalisierung diese digitale Übermacht, auch was Kinder anbelangt,
die
davon völlig ummantelt werden, ist das eigentlich so ein Ort, das ist fast wie ein gallisches Dorf ein bisschen, nicht? Also,
richtig, so könnte man sagen. Ja. Und ich bin auch wieder immer hoch erfreut, wenn nach den Vorstellungen die Eltern oder Großeltern zu mir kommen und sagen, Herr Kovac oder Peter, ich habe nicht gewusst, dass mein Kind 40, 50 Minuten still sitzen kann und nur fasziniert ist von dieser einfachsten Darbietung, wie Handpuppen einfach sind. Das ist Fakt.
Ja.
Und dann sage ich, ja, das ist das Geheimnis des Theaters. Das ist einfach auch, sehe ich jetzt als meine Aufgabe sozusagen, viele dieser Kinder kommen das erste Mal mit Theater in Berührung in meinem Haus. Und das ist natürlich ein Geschenk und das weiß ich hochzuschätzen und das ist eine hohe Verantwortung. Weil diese ersten Schritte, das erste Mal in ein Theater reinzugehen und dann positiv diese Stimmung mitzunehmen, ob es jetzt ein Kasperltheater ist oder ein Mitmachmärchen oder eine vorgelesene Geschichte oder mit Musik zum Mitmachen oder Kindertheater, Jugendtheater zum Mitmachen und so weiter. Wenn man hier das zarte Pflänzchen der Kultur und des Theatergehens und des zu Veranstaltungen gehen, wenn man das schafft, in den Kindern einzupflanzen im positiven Sinne, dann hat man gewonnen und dann habe ich meine Aufgabe erfüllt und das sehe ich jetzt eigentlich als meine zentrale Aufgabe und ich hoffe, dass mir das sehr gut weiterhin gelingt, das Feedback ist gut und da arbeite ich wirklich intensiv.
Sehr erfreulich, ja. Und abseits dieser Kinderschiene hast du ja noch andere Programmpunkte auch, also Kleinkunst, Musik, Kabarett.
Genau, also das ist, hat sich jetzt so eingependelt, also ich habe 2020 das Theater Kornspeicher übernommen, das heißt, wir sind jetzt im sechsten Jahr bereits. Ja. Es ist circa 80%, wie ich schon gesagt, circa 80% der Veranstaltungen sind Kinder und Kleinkinder. Dann haben wir jetzt eine eigene Schiene, ein Jugendtheater, das heißt, wir bauen gerade ein eigenes Ensemble auf. Das heißt, ich habe hier eine Regisseurin, die Frau Gudrun Moser, die hier auch übers Jahr Seminare und Kurse gibt für Kinder und Jugendliche. Und im April, Mai werden dann immer die Schlussproduktionen bei uns im Haus auch gezeigt. Da kristallisiert sich schon ein eigenes, kleines, junges Ensemble heraus. Mhm, also haben wir auch die sogenannten Kornspeicher-Kids jetzt bei uns, die hier dieses Haus als ihr eigenes betrachten und hier ihre Produktionen einstudieren und proben und so weiter. Und dann auf der anderen Seite gibt's der Rest der Veranstaltungen einmal, zweimal im Monat natürlich auch für Abendveranstaltungen ist gesorgt, das heißt Erwachsenenveranstaltungen von unplugged Musikveranstaltungen im klassischen Bereich, im Jazzbereich, aber auch im Popularbereich bis zu Sprechtheater, kleine Theaterstücke.
Ihr habt ja auch ein Impro-Theater, was ich immer sehr amüsant finde.
Genau, Impro-Theater haben wir auch jetzt heuer schon zwei gehabt und jetzt demnächst wird es wieder eine Impro-Veranstaltung geben. Ist auch eine Schiene, die sich in den letzten Jahren toll entwickelt hat. Gut besucht und die Leute haben da und die Zuschauer und die Gäste haben da großen Spaß, da auch mitzumachen oder zumindest zuzuschauen. Ist eine tolle Geschichte und passt natürlich auch super in dieses Haus. Durch diese Nähe zur Bühne und zum Künstler ist natürlich diese Intensität und diese Intensivität vollgegeben.
Mhm. Genau. Du hast ja auch, glaube ich, ab nächsten Jahr eine Kooperation mit Linzer Musikuniversität.
Das freut mich ganz besonders und erst in diesen Tagen haben wir das alles fixiert. Das freut mich extrem. Es gibt nächstes Jahr 2026 eine Kooperation mit der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. Da gab es jetzt im Sommersemester einen Call, eine Ausschreibung unter Studierenden und Alumnis der Anton Bruckner Universität für Kinder- und Jugendproduktion. Für ein Auswärtsspiel sozusagen, für ein Mini-Festival im Theater Kornspeicher bei uns. Da gab es zahlreiche Einreichungen. Und jetzt vor kurzem war erst die Jury-Sitzung, an der ich auch teilnehmen durfte. Und wir haben uns dann für zwei Produktionen entschieden. Und diese beiden Produktionen werden nächstes Jahr im April, ganz genau gesagt am Samstag, Sonntag, 25. und 26. April, bei uns im Wels zu sehen sein. Da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, und davon gehen wir jetzt aus, dass es eine langjährige Zusammenarbeit sein wird zwischen Anton Bruckner Universität und Kornspeicher Wels.
Ich glaube, eine Oper ist ja dabei, auch Hänsel und Gretel von Humperdinck.
Ganz richtig, Eine Kinderoper und die andere Veranstaltung, das zweite Siegerprojekt, das bei uns zu hören und zu sehen sein wird, ist Der kleine Däumling, auch eine Musik- und Theaterproduktion für Kinder und Kleinkinder.
Mhm. Und sag die Zukunft, wenn du das jetzt vor dir ausbreitest, wie sich die nächsten Jahre entwickeln sollen. Was ist da deine konkrete Vorstellung von der Programmierung, auch von der Idee vielleicht einer Verbreiterung noch, einer programmmäßigen? Wie soll das ausschauen?
Ja, es gibt da natürlich immer wieder Überlegungen. Auf der einen Seite natürlich Veranstaltungen oder Programmschienen, die sich bewährt haben. Da bleibe ich natürlich treu, das ist ganz klar. Eine große Erweiterung ist jetzt natürlich diese Kooperation mit der Anton Bruckner Universität, aber ich denke natürlich schon darüber hinaus. Wir reden jetzt zum Beispiel von 2027, da wird in Wels die Landesgartenschau sein. Das wird die erste Landesgartenschau sein, die im urbanen Bereich stattfindet. Und bei uns im Kornspeicher, im Theater Kornspeicher, gibt es ja auch einen wunderbaren, schönen, kleinen Park. Auch dieser kleine Park wird
extrem schön, ja.
Genau, also ein Kleinod, wirklich mitten in der Stadt. Man muss sich das geografisch vorstellen. Das ist direkt der Zugang vom Stadtplatz möglich und von der Rückseite sozusagen, da geht man durch einen Durchgang in einen kleinen Park und dann ist schon das Theater Kornspeicher. Und dieses Kleinod, hätte ich jetzt gesagt, dieses kleine...
Ein Idyll.
Dieses Idyll, dieser Park wird auch Teil der Landesgartenschau sein.
Ah.
Es gibt jetzt natürlich noch die Vorbesprechungen, Vorbereitungen, aber die Idee wäre eigentlich, dass man hier in diesem kleinen Park des Kornspeichers auch Kulturveranstaltungen macht im Rahmen der Landesgartenschau. Und da sind wir jetzt gerade am Konzeptionieren. Also das wäre jetzt das Projekt für 27, das übernächste größere Projekt, das ich gerne angehen würde. Mhm. Ich hoffe, dass es in dieser Richtung funktionieren wird. Die Vorbesprechungen mit der Leitung der Landesgartenschau sind äußerst zuversichtlich und vielversprechend.
Ja, also es gibt vielseitige Aktivitäten in den nächsten Jahren.
Absolut.
Es ist ausgesprochen erfreulich für das Theater und auch für die Stadt Wels, dass dort auch in einem kleineren Rahmen Theater gemacht wird und Kultur gelebt wird, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ich freue mich, dass das auch gut angenommen wird und dass wir da unseren Platz finden und auch schon in weiten Bereichen gefunden haben. Es geht ja auch darum, sozusagen ein Kulturangebot, das ja natürlich im Zentralraum von Oberösterreich und im Wels im Speziellen, wir haben ja ein großes Kulturangebot an vielfältigsten Dingen und mir geht es darum, sozusagen mich mit diesem kleinen Theater in dieses Gefüge einzubringen und neue Dinge zu entwickeln und sich sozusagen um dieser Vielfalt und diesem großen Potpourri, diesen Blumenstrauß an Angebot meinen Teil dazu beizutragen. Und das ist, glaube ich, dieses historische Gebäude mit einem bunten Angebot ist da ein willkommenes Geschenk, hätte ich jetzt fast gesagt, auch für mich. Ich gehe da mit voller Freude und mit großen Ambitionen gehe ich da jeden Tag rein und freue mich über diese Veranstaltung und auch über die Arbeit der Vorbereitung, die mir auch sehr viel Spaß macht.
Ja, sehr gut. Lieber Peter, ich hätte gern zum Abschluss, um das ein bisschen abzurunden, dir zwei persönliche Fragen gestellt, um dich dem Publikum auch ein bisschen näher zu bringen von deiner privaten Idee und deinen Vorstellungen. Und da würde mir als erstes einfallen, gäbe es einen Künstler oder Intendanten, den du wirklich gern treffen würdest und was würdest du ihn fragen, was würdest du mit ihm reden?
Das ist eine interessante Frage. Mir fällt da ad hoc unter den lebenden Zeitgenossen fällt mir der André Heller ein zum Beispiel. Ich habe ihn leider persönlich noch nicht kennenlernen dürfen, aber das wäre ein Mensch, mit dem würde ich gerne mich mal unterhalten. Und aus seinem reichlichen Erlebnis und Erfahrungsschatz das eine oder andere erfahren. Noch dazu hätte ich jetzt fast gesagt, wir sind ja fast Kollegen jetzt. Sozusagen, er ist ja auch Intendant oder Inhaber oder Teilhaber der Urania Puppentheaters, das in dieser Tage 75-jähriges Jubiläum feiert. Also ich fühle mich da mit diesem Herrn Heller auch ein wenig verbunden und ich finde es großartig, was der in vielen Bereichen geschaffen hat in seinem Leben. Also mit dem würde ich gerne ein paar Worte wechseln, ja.
Okay. Und dann zum Thema, wie sagt man so schön, famous last words. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens, das ist eigentlich ganz einfach. Sinn des Lebens ist einfach daran zu arbeiten, ein besserer Mensch zu werden und ein besserer Mensch zu sein.
Schöne Abschlussworte. Peter, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch. War sehr aufschlussreich, sehr amüsant und ja, man merkt, dass du mit wirklich ganzem Herzen, mit deinem ganzen Herzblut in der Kunst bist, mit für die Kunst lebst.
Das ist richtig, ja.
Ich danke dir vielmals für deine Worte.
Ich danke für die Einladung und danke für das schöne Gespräch.
Sehr gerne.
Danke.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.